Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Rechts- und linksextremistische Straftaten nehmen zu. Das ist eine der Botschaften aus dem Verfassungsschutzbericht gewesen, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Mehr als 21.000 rechtsextremistische Straftaten hat es 2019 laut Verfassungsschutz gegeben. Etwas über 900 davon waren gewalttätig. Der Mord an Walter Lübcke und der Angriff auf eine Synagoge in Halle mit zwei Toten sind die brutalsten Beispiele dafür. Und wer das Kapitel zu Rechtsextremismus liest, der liest auch immer mal wieder das Wort Kampfsport. Denn den nutzen Rechtsextreme einerseits, um ihren eigenen Körper für den Straßenkampf zu trainieren, und andererseits dienen die Veranstaltungen als Geldquelle und für die Vernetzung innerhalb der Szene. Und welche Entwicklung es in der Szene gerade dazu gibt, darüber spreche ich jetzt mit dem Extremismusforscher Robert Klaus. Herr Klaus, wie hat sich die Szene aus Ihrer Sicht im vergangenen Jahr entwickelt?
Na, die extreme Rechte hat mit all ihren Parteien und Organisationen gezielt darin investiert, eigene Strukturen im Kampfsport aufzubauen. Allen voran ist da der Kampf der Nibelungen zu nennen, der 2013 mal als Ring der Nibelungen begonnen hat. Seinerzeit vor ungefähr 120 bis 150 Zuschauern, also noch relativ wenige. Allerdings auch damals schon ein Event militanter Neonazis. Und der Ring der Nibelungen ist 2015 zum Kampf der Nibelungen geworden und hat sich seither zum größten Kampfsport-Event der militanten Neonazi-Szene in Westeuropa entwickelt. Zum letzten Event, nämlich 2018, kamen ungefähr 800 bis 850 Zuschauerinnen. Das heißt, wir gehen dort langsam Richtung 1000 militante Neonazis auf einer Veranstaltung. Das ist natürlich ein bedrohliches Potenzial. Einschränkend muss man sagen, dass die Szene 2019 den Kampf der Nibelungen nicht durchführen konnte, weil die Kommune das Event verboten hat, Oktober 2019 im sächsischen Ostritz. Gleichwohl sollte man die Entwicklung des Kampfsportes in der extremen Rechten auch nicht auf den Kampf der Nibelungen beschränken, denn es gibt auch noch das sächsische Event Tivatz. Es gibt eine internationale Entwicklung, das heißt ähnliche Turniere wie den Kampf der Nibelungen fast europaweit. Es gibt extrem rechte Kleidungslabels, aus denen sich die Szene finanziert. Es gibt extrem rechte Kampfsportgruppen, die wie Kameradschaften funktionieren unter neuem Label. Das heißt, wir reden von einer breiten Entwicklung, in der die Extreme letztlich ihre Gewalt professionalisiert über die letzten Jahre.
Sie haben das Verbot der Veranstaltungen in Ostritz angesprochen. Machen die Behörden und die Politik aus Ihrer Sicht genug gegen diese Strukturen?
Na, hier muss man etwas differenziert antworten. Denn meines Erachtens hat der Verfassungsschutz zum Beispiel den Kampf der Nibelungen sehr wohl im Blick. Auch das Vorgehen der Kommune, auch die gerichtlichen Urteile dazu, dass das Event letztendlich untersagt wurde, sind nur zu begrüßen. Allerdings habe ich gerade schon angedeutet, dass man sich nicht auf den Kampf der Nibelungen allein fokussieren sollte. Es gibt immer noch einige Gyms, die deutlich rechtsextrem sind, die in den Verfassungsschutzberichten der Landesbehörden überhaupt nicht auftauchen. Über die internationale Vernetzung wird viel zu wenig Wissen vermittelt. Auch was mit den Geldern passiert, darüber herrscht große Unklarheit. Und vor allem sollte man das Handeln der Behörden auch nicht auf reine Strafverfolgung und Verbote reduzieren. Denn letztlich müssen wir auch immer über Prävention reden. Und leider müssen wir sagen, dass es bundesweit immer noch an breit angelegten Präventionsprogrammen gegen menschenfeindliche Einstellung, Diskriminierung und rechte Gewalt fehlt, wenn wir uns die breite Landschaft des Kampfsportes angucken. Dort fehlt es sowohl an zivilgesellschaftlichen Initiativen als auch an staatlich geförderten und unterstützten Präventionsprogrammen. Dazu kommt leider noch die Tatsache, dass wir beim Kampfsportmarkt über einen sehr breiten Markt reden. Und wenn man ihn zumindest grob zweiteilt, dann reden wir einerseits über das klassische Vereinswesen, was auch in der deutschen Sportjugend organisiert ist, zum Beispiel Karate und Boxen. Wir reden aber auch über Mixed Martial Arts und Kickboxen auf dem freien Markt, die also so eine Struktur kaum haben, wo das Verbandswesen nur rudimentär existiert. Das ist alles enorm unübersichtlich und eine Riesenaufgabe.
Sie haben die Gyms angesprochen, die rechtsextrem sind, aber nicht im Verfassungsschutz auftauchen. Ist das denn für den Normalbürger klar erkennbar, ob man jetzt in einem Studio trainiert, das von Rechtsextremen betrieben wird oder nicht?
Ja, muss man in den Einzelfall gehen. Wenn Sie sich zum Beispiel das Gym Barbaria Schmölln in Thüringen angucken. Eine der Führungspersonen hat an diversen rechten Kampfsport-Events teilgenommen, an rechtsextremen Demonstrationen. Otto Normalbürger kann das nicht immer alles wissen. Allerdings hantiert das Gym auch gerne mal mit Runensymbolik. Und sowas kann verdächtig sein. Da sollte man genauer hingucken. Über die meisten Gyms kann man im Internet auch natürlich Dinge lesen, sich lokal informieren. Wenn man Fragen hat, dann kann man sich eigentlich immer auch an die mobilen Beratungen in den einzelnen Ländern wenden. Auch mir kann man gerne eine E-Mail schreiben. Das Problem ist letztlich immer, dass viele dieser Gyms sich versuchen, als rein Sportvereine zu inszenieren und versuchen auch, das Kampfsporttraining als unpolitisch darzustellen. Letztendlich geht es aber immer um das Training rechter Gewalt. Und wie offen diese einzelnen Gyms mit der Symbolik da umgehen, das ist höchst unterschiedlich.
Sie haben Mixed Martial Arts und da auch die rudimentäre Verbandsarbeit angesprochen. Der DOSB hat sich ja geweigert, Mixed Martial Arts als Sportart anzuerkennen. Hat sich an dieser Haltung des DOSB etwas verändert? Und wenn nicht, was hat das für Folgen?
Offiziell hat sich an der Haltung des DOSB noch nichts geändert, allerdings gibt es im Hintergrund Gespräche. Also der DOSB hat 2009 ein Positionspapier veröffentlicht, wo MMA, Mixed Martial Arts, als Zitat Pervertierung der Werte des Sports bezeichnet wird. Da geht es vor allem um die Frage, wann ein Kampf abgebrochen wird. Und Mixed Martial Arts ist ja die Vermischung verschiedener Kampfsportdisziplinen, also hat ein Regelwerk, wo nicht nur am Stand gekämpft wird, sondern auch zum Beispiel am Boden weiter gekämpft wird, auch wenn einer der Athleten schon blutet. Wird weitergekämpft, soweit der Ringrichter nicht abbricht. Das sollte aber nicht zu dem Eindruck führen, dass MMA völlig regelfrei ist. Es stimmt nicht, MMA hat einen sehr ausdifferenzierten Regelkatalog. Seit 2009 hat sich auf offizieller Ebene, also auf der Ebene von Beschlüssen, nichts geändert. Allerdings gibt es beim DOSB im Hintergrund Gespräche, auch mit den MMA-Verbänden, die auch in den letzten Jahren sich deutlich entwickelt haben, die auch ihr Regelwerk professionalisiert haben. Insofern ist da ein bisschen Bewegung drin. Ich hoffe, dass das auch dann in offizielle Positionen irgendwann umgemünzt wird. Letztendlich ist die Nichtanerkennung von MMA meines Erachtens ein großes Problem, denn wie wollen wir denn Prävention in einem Sport- oder Athletikbereich fördern, dem wir aberkennen, ein Sport zu sein? Das ist im Grunde die Quadratur des Kreises. Prävention in solchen Bereichen zu fördern heißt, auch dem Sport anerkennend gegenüberzutreten. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Das heißt ja nicht, dass man Fan dieses Sports sein muss. Das heißt aber, man kann anerkennen, dass Menschen dort ehrenamtliche Arbeit leisten und ihre Tätigkeit als leidenschaftlich als Sport verstehen.
In den USA ist Mixed Martial Arts ein großer und beliebter Sport. Die UFC ist dort auch der weltweit größte Veranstalter von Events und der hat jetzt angekündigt, Timo Feucht unter Vertrag zu nehmen. Feucht stammt aus der rechten Hooligan-Szene rund um Leipzig und war auch bei gewalttätigen Angriffen beteiligt. Wie erklären Sie sich, dass der Verband Feucht trotzdem einen Vertrag gegeben hat?
Naja, kommen verschiedene Dinge zum Tragen. Zum einen agiert die UFC weltweit, hat wahrscheinlich nicht jedes deutsche Gym im Blick. Gleichwohl nimmt sie das natürlich nicht aus der Verantwortung. Generell mangelt es auf der Ebene der Profiveranstalter in Deutschland, aber auch weltweit an einer klaren Haltung zum Thema Rechtsextremismus. Übrigens auch zu den Themen Islamismus, türkische graue Wölfe und auch dem Rockerwesen. Wir haben also diverse gewaltaffine Gruppen, die im Kampfsport ihre Gewaltkompetenz, also ihre Kampffähigkeiten ausüben, trainieren, dort Netzwerke bilden. Und das heißt letztlich nicht, dass die gesamte Welt des Kampfsportes zwielichtig ist. Soweit würde ich überhaupt nicht gehen. Aber das heißt, wir finden diese Gruppen alle auch im Kampfsport selber. Alle Verbände, alle Eventveranstalter, alle Gyms, alle Sponsoren, alle Kampfsportmedien sind demzufolge aufgerufen, da eine klare Haltung zu definieren und die nach außen zu senden. Die UFC kommt da auch in ein sehr zwielichtiges Fahrwasser, denn sie hat ja 2013, glaube ich, den Vertrag von Benjamin Brinser, also einem deutschen militanten Neonazi aus demselben Gym wie Timo Feucht, aufgelöst, aufgrund von dessen politischer Biografie. Jetzt haben sie versucht, Timo Feucht zu verpflichten, also jemand, der aus genau demselben Milieu kommt. Zum Glück wurde sein Vertrag heute Morgen offensichtlich aufgelöst und durch einen anderen Kampf ersetzt.
Wie kommt es, dass in der Szene die Abgrenzung zu diesen extremistischen Vereinigungen nicht so stattfindet, wie man das vielleicht sofort erwarten würde, wenn man auch darüber nachdenkt, dass das ja kommerzielle Veranstaltungen sind und man ja ein möglichst breites Publikum dann auch ansprechen möchte?
Na, ich sehe hier vor allem zwei Gründe. Der erste Grund ist, ein Teil dieser Veranstalter kommt ja selber aus der Szene. Also ein Teil der MMA-Veranstalter, wohlgemerkt ein Teil, nicht alle, aber ein Teil, kommt selber aus einer gewaltaffinen Rocker-Nazi-Mischszene. Auch das benannte Imperium Fight Team, über das wir gerade schon sprachen, hat ja bis 2016 eigene Fight Nights veranstaltet und sich natürlich in keinster Weise glaubhaft nach rechts abgegrenzt, wie auch, wenn man selber aus diesem Milieu kommt. Ein zweiter Teil des Problems ist, dass ein auch ebenso großer Teil der Kampfsportwelt meines Erachtens den ja leider etwas naiven Anspruch hat, dass der eigene Sport unpolitisch sei, dass man doch fair miteinander auf der Matte oder im Training miteinander umgehen würde. Und dass Politik im Sport nichts zu suchen hat. Leider ist es, das muss man so offen sagen, sehr kurzsichtig gedacht, auch wenn man damit vielleicht ein hehres Ziel verfolgt. Denn es gibt eine lange Reihe an Beispielen dafür, wie zum Beispiel Neonazis die Fähigkeiten, die sie beim Training erlernen, ne, wie man jemanden angreift, wie man jemanden schlägt, wie man jemanden tritt, wie man sich selbst verteidigt, wie sie das alles in politische Straßengewalt und Gewalt gegen politische Gegner ummünzen. Das heißt, die Haltung, unser Sport ist unpolitisch und hat mit all diesen Dingen nichts zu tun. Und solange man im Training fair miteinander umgeht, ist alles in Ordnung. Die ist leider viel zu kurz gedacht. Eigentlich sind alle Gyms und Trainingsbetriebe dazu aufgerufen, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie Prävention betreiben und wie sie ja auch kontrollieren, dass ihre Mitglieder außerhalb des Trainings nicht zu Gewalt greifen.
Sie hatten gerade gesagt, dass die Einstellung häufig in der Szene ist, wir haben mit Politik nichts zu tun. Das ist ja auch bei manchen deutschen Verbänden die Einstellung gewesen. Welche Reaktion gibt es denn jetzt von dieser Seite rund um die Causa Feucht?
Na, die Causa Feucht wird insgesamt in den sozialen Medien sehr stark diskutiert. Da tauchen Fragen auf, wie kann jemand wie Timo Feucht auch eine zweite Chance erhalten? Da würde ich sagen, natürlich kann jemand eine zweite Chance erhalten, aber dann muss die Distanzierung auch sehr glaubhaft sein und es muss deutlich mehr kommen als ein einziger Post auf Instagram. Die Verbände hadern ein Stück weit, sie diskutieren intern, das merke ich ja auch. Ich bin ja auch in Kontakt mit den Verbänden und merke, dass sie das Thema Politik und Mixed Martial Arts, wie kriegen sie das für sich vernünftig zusammen, da stark im Diskussionsprozess sind. Deshalb halte ich es für einen guten Schritt, dass einer der deutschen MMA-Verbände, die German Amateur MMA Federation, GAMMAF, ein Statement veröffentlicht hat, wo sie klar gesagt haben, dass die Verpflichtung der UFC von Herrn Feucht ihren Werten widerstrebt, dass es ein Bärendienst ist, bezüglich des Ansehens von MMA in Deutschland. Man darf ja nicht vergessen, der Sport MMA ringt ja immer noch darum, auch als Sport anerkannt zu werden. Insofern entwickelt sich dort langsam auch Haltungen in den Verbänden und das ist ein guter Prozess.